Ich glaube, einen 93-jährigen Hoffnungsträger, das werden uns die Ratingagenturen nicht durchgehen lassen, Priol. Da werden die uns dann wieder drohen, dass sie uns abwerten.
Das haben sie doch schon längst. Von AAA auf AA.
Ach, das ist doch wurscht. Diese Abwerterei, die ist doch total wurscht. Weil, verstehen Sie, irgendwann sind alle abgewertet. Alle. Und dann ist es wieder wie vorher. Nur eine Stufe weiter unten. Verstehen Sie? AAA. Alles auf Anfang.
Nein. Es bleibt beim AA.
Was?
Am Arsch.
Ja. Schönes Stichwort für mich. Ich gehe mich mal ein wenig erholen.
Ja, ja, gute Nacht.
Komport Nummer 300, VD Streit. Hallo und herzlich willkommen zum 300. Komport, den ich noch gar nicht im Jahr 2012, sondern am 30.12.2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir 10.44 Uhr, irgendwie wird gleich die sprechende Uhr was von 10.45 Uhr sagen. Das Intro kommt nebenbei aus der 47. Anstaltssendung, das müsste die von Dezember gewesen sein. Rating bringt nämlich nichts. Haben Sie ja recht. So, und ansonsten gibt's hier dann mal den ersten Podcast nach dem Jahresrückblick, der gar nicht so wirklich der erste Podcast von 2012 ist, weil, wie gesagt, ich habe den am 30.12. aufgenommen mit Informationsstand 30.12. 0 Uhr. Also für den Fall, dass danach noch irgendwas passiert in 2011, habe ich den hier jetzt nicht drin, logischerweise. Dafür gibt's aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich, sag ich ja, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space, inklusive den nach einem Jahresrückblick fast schon üblichen Nach- und Vorhersagen, indem ich nämlich meine Vorhersagen vom letzten Jahr betrachte und selber neue Vorhersagen treffe. Und was ihr euch jetzt auf die Ohren packen könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich versteckt habe die Regierung, die Wirtschaft und dazwischen noch den Wulf. 2 Grad, Passing Cloudsieger. Nö, ich sehe keine Wolken. Wobei, da hinten vielleicht. Chillige Greetings. Die 2 Grad können auch 3 Grad sein, die sich dann anfühlen wie 2. Wenn es nur 2 sind, fühlen sich wie 0 an. Fragt mich nicht. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 19 km/h aus westlichen Richtungen. Sag ich jetzt einfach mal. So. Und genau, dann geht's da weiter mit der Regierung. Da geht's erstmal los mit dem Stasetz, was nämlich der Bundeswuff noch vor Weihnachten unterschrieben hat. Das Stasi-Unterlagengesetz inklusive Stasi-Mitarbeiter dürfen nicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde arbeiten und dürfen deswegen rausgeworfen werden. Inklusive ehemalige Stasi-Mitarbeiter dürfen auch immer noch nachkontrolliert werden, ob sie denn, oder es dürfen Menschen nachkontrolliert werden, ob sie denn ehemalige Stasi-Mitarbeiter sind. Vor allen Dingen spannend, wo ja inzwischen immer bekannter wird, wie das dann eigentlich mit Altnazis aussah, inklusive Altnazis in irgendwelchen hohen Ämtern. Was dann bei mir so die Frage aufwarf, wieso durften eigentlich so Pfeifen wie der Filbinger Ministerpräsident sein? Ist das nicht irgendwie sinngemäß ungefähr das gleiche Problem? Dass da Leute, die für ein undemokratisches Regime gearbeitet haben, plötzlich einen auf demokratisch legitimiert tun dürfen? Nun ja, also jedenfalls das Stasi-Unterlagengesetz hat der Bundeswuff dann am 23. noch brav abgenickt. So, wie es ja von ihm erwartet worden war von der Regierung. Von daher, 30. Und ja, nachdem er das dann brav abgenickt hat, ist das Ding oder tritt das Ding dann mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Und was ich jetzt noch nicht weiß, ob die Leute, die da ehemals Stasi waren, dann aus der Stasi-Unterlagenbehörde schon rückwirkend entlassen wurden. Beziehungsweise das mit dem rückwirkend hatten sie, glaube ich, aus dem Gesetz gerade noch rausgeschnitten, weil, ja, also denen ist dann vielleicht auch aufgefallen, dass man rückwirkend entlassen dann doch irgendwie ein bisschen schwer begründet kriegt. So von wegen, zahlen sie mal ihre Löhne und Gehälter zurück. Dafür dürfen sie dann nachträglich so tun, als wenn sie die Zeit frei gab's. Ach übrigens, sie haben sich nicht rechtzeitig beim Arbeitsamt gemeldet. Das gibt eine Sperrfrist von 300 Jahren. Sie werden nie irgendein Geld bekommen. Wait, what? Rechtsstaat? Wir? Ach. Ja. Ja, damit kann das von Bundestag und Bundesrat bereits vor einigen Wochen beschlossene Regelwerke wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten, die Novelle ermöglicht unter anderem, die Versetzung von etwa 45 ehemaligen Mitarbeitern der DDR und Staatssicherheit aus dem Stasi, aus der Stasi-Unterlagenbehörde. Was heißt hier eigentlich etwa 45? Ich würde mal so spontan vermuten, dass die Anzahl auf die Person genau, weil nämlich die Personen bekannt sein dürften, zumindest in der Unterlagenbehörde, würde man dann zumindest annehmen. Dass die, wenn die schon an der Quelle sitzen, auch eine Chance haben, rauszufinden, wer es denn nun eigentlich war. Aber hey. Zudem wird die Frist für die Überprüfung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst bis 2019 verlängert. Frage, die sich mir da aufdrängt, hat schon mal jemand nach IM Erika geguckt? Weil da habe ich jetzt noch keine verlässlichen Informationen vernommen, dass da tatsächlich jemand mal nachgeguckt hat und festgestellt hätte, unsere Bundeskanzlerin ist es nicht gewesen. Na, weil da gibt es ja immer noch so die dumpfe Vermutung, dass die Frau eigentlich mal bei der Stasi gearbeitet hat oder für die Stasi gearbeitet hat. Und das könnte man ja dann vielleicht auch als Grund nehmen, warum sie denn nun eigentlich nicht qualifiziert sein kann, Bundeskanzlerin zu sein. Aber hey, das ist jetzt bestimmt frauenfeindlich. Naja, dann gab es Rentrechtula. Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Leyen hatte die Rente mit 67 verteidigt. Ab 1. Januar müsse für die Rente einen Monat länger gearbeitet werden. Das sei auch eine Frage der Fairness gegenüber der nächsten Generation, sagte von der Leyen der Nachrichtenagentur dpa, weil nämlich die nächste Generation gar keine Rente mehr bekommt. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ja da so es zwei lustige Datenpunkte gibt, die miteinander ein kleines bisschen kollidieren. Einmal den Datenpunkt, dass der Rentenbeitragssatz gesenkt wird, weil die Rentenkasse so viel Geld hat. Auf der anderen Seite der Datenpunkt, dass wir aber alle länger arbeiten müssen, weil die Rentenkasse ja gar kein Geld hat. Ja, ich weiß, langfristig, kurzfristig, aber irgendwie passt das nur begrenzt zusammen. Na, man könnte ja auch einfach sagen, wenn ihr doch so viel Geld habt, legt es doch einfach gut an. Dann habt ihr später mehr. Na, dürfen sie irgendwie nicht, oder was weiß ich. Also, so richtig nachvollziehbar finde ich das jedenfalls nicht. Aber hey. Der schrittweise Einstieg in die Rente mit 67 beginnt mit dem Jahreswechsel. Das Ziel ist 2029 erreicht. Dann gibt es eine abschlagsfreie Rente, in der Regel nur noch für jene, die bis 67 arbeiten. Von der Leyen rechtfertigte das mit der demografischen Entwicklung. Super, jetzt ist er da irgendwo links. Ich könnte ja einfach mal gucken, ob ich das Ding finde. Scherz an der Sache ist, dass dann auch irgendwie noch eine Meldung rauskam, dass so bummelig die Hälfte der Renteneintretenden das vor dem offiziellen Renteneintrittsalter tun. Und damit also mit Abschlägen oder anders ausgedrückt. Es ist so, dass wir faktisch keine Renteneintrittsaltererhöhung haben, sondern eine Rentensenkung. Die nur nicht Rentensenkung heißt, weil, eine abschlagsfreie Rente kann man doch noch kriegen, wenn man bis zu dem Alter so und so arbeiten würde. Das sieht jetzt aber verdächtig nach einer Glastonne aus. Also mal eins davon abgesehen, dass die Klirrgeräusche nach einer Glastonne klingen. Ja. Das ist faktisch eine Rentensenkung. Schlicht und ergreifend. Da kann sich auch Zensursala hinstellen und mir einen vom Pferd erzählen. Es bleibt trotzdem eine Rentensenkung. So, dann gab es HessDS. Habe ich aus Spann geklaut. Ich ist ein Zankapfel in der schwarz-gelben Koalition auf Bundesebene. Nun will der hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn mit einem Kompromissvorschlag Bewegung in die festgefahrene Debatte bringen. Er wolle als Vorsitzender der Justizministerkonferenz der Länder im kommenden Jahr versuchen, darüber noch im ersten Quartal eine Verständigung zu erzielen. Dabei deutete Hahn ein Entgegenkommen der FDP an. In der FDP gibt es Leute, die SLS in den Rücken fallen. Dabei wäre das für den Rösler eine Chance gewesen, die FDP als grundrechte Partei aufzustellen und zu sagen, wir sind ganz komplett für Grundrechte. Punkt. Mit uns gibt es keine Abkehr von den Grundrechten. Wir sind gegen eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Hätte er sich hinstellen können, wenn er das glaubwürdig durchgebracht hätte, hätte er damit dafür sorgen können, dass vielleicht die Steuersenkungspartei dann doch irgendwie noch ein zweites Thema gefunden hätte, vielleicht dabei sogar glaubwürdig gewesen wäre, aber alles, was Rösler macht, ist gar nichts. Na, hier steht die Freiheitsstatue der Republik, hat ja immer noch Westerwave von sich gegeben gehabt. Von daher, ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist, ich weiß aber, was es nicht wird. Die FDP beweist sich nicht als Grundrechtepartei, sondern die FDP beweist nur, dass es da verschiedene Strömungen gibt und außer SLS eigentlich alle für Vorratsdatenspeicherung sind und alle für Vollverdächtigung aller Bürger, weil es wäre doch so praktisch. Ja. Dann gibt's eine Regnose. Wie die Wirtschaftsforschungsinstitute wird auch die Bundesregierung nach einem Bericht des Magazins Focus ihre Konjunkturprognose für 2012 senken. Aktuell sagte die schwarz-gelbe Koalition für 2012 ein Wirtschaftswachstum von 1,0% vorher. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Euro-Schuldenkrise werde diese Prognose derzeit überarbeitet. In den vergangenen Wochen hatten bereits die führenden Forschungsinstitute ihre Vorhersagen gesenkt. Sie bewegen sich zumeist in einem Korridor von 0,5 bis 0,8%. Wobei alle Prognosen im Zweifelsfall immer nur dann gültig sind, wenn sie gestellt werden und 2 Minuten später schon nicht mehr. Von daher, ja. Dann gab es einen Bufti-Fehler, weil Wohlfahrtsverbände beschweren sich nämlich über Probleme mit dem neuen Bundesfreiwilligendienst. In der Kritik steht vor allem das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln. Wie das Magazin Focus berichtet, der Leiter der Abteilung Freiwillige Soziale Dienste bei der Arbeiterwohlfahrt Berlin, Ludewig, wird mit den Worten zitiert: Das Vorgehen des Amtes sei dilettantisch, vertragsbrüchig und unseriös. Auch andere Sozialverbände sind dem Bericht zufolge unzufrieden. Verträge und Anerkennungsschreiben seien Monate unterwegs, außerdem zahle das Amt nicht rechtzeitig, sodass Einsatzstellen für Taschengeld und Bildungsseminare in Vorkasse treten müssten. Na, also wenn das nächste Mal irgendwer erzählt, von wegen, das wäre aber alles großartig, kann man da sagen, ey, da gibt es zumindest Leute, die sind begründet anderer Meinung. Discuss. Ist mir hier am Montag reingefallen. Auch am Montag gab es den Guttendruck. Kehrt Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenplack in die Bundespolitik zurück? Darüber will die oberfränkische CSU nach einem Fokusbericht jetzt Klarheit. Dem Magazin zufolge drängen die 3 CSU-Kreisvorsitzenden im Bundestagswahlkreis Kulmbach-Guttenberg zu einer Entscheidung darüber, ob er sich bei der Bundestagswahl 2013 wieder um das Mandat für die Region bewirbt. Mit Guttenberg sei telefonisch ein Treffen mit dem CSU-Kreisvorsitzenden Henry Schramm, Thomas Silberhorn und Christian Meißner für Januar vereinbart worden. Was er dann leider vergessen wird, weil er ja bei seinen 800 Disketten, mit denen er arbeitet, den Überblick völlig verloren hat. Ich fand's nur putzig. Dann gibt's die Regelleugnung, weil nämlich die Bundesregierung das mit der "Wir wollen aber die Wirtschaftsprognose senken" leugnet. Bundeswirtschaftsvollidiot Philipp Rücktritt, Rösler werde sie im Januar zusammen mit dem Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Und vorher wird man gar nichts sagen, weil die wird ja derzeit noch erarbeitet. Na, ja. Ihr geht davon aus, dass es 10% Wachstum geben wird. Irgendwo. Irgendwann. Dann passt das schon. So, dann gab es die Nicht-Session. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, der Volkswirt Franz, geht davon aus, dass Deutschland eine Rezession erspart bleibt, weil im kommenden Jahr wohl nur 0,5% Wachstum vorhanden sein wird, aber er befürchtet keine Rezession, erst recht nicht im Ausmaß von 2009, als das Bruttoinlandsprodukt um rund 5% abgesackt sei. Der Sachverständigenrat, auch die 5 Wirtschaftsweisen genannt, hatte im November noch ein Wachstum von 0,9% für das Jahr 2012 vorausgesagt. Und anders ausgedrückt, es riecht jetzt nach einer Korrektur, weil wenn 0,9 die alte Vorhersage war und der plötzlich nur noch von 0,5 redet, das ist ja schon eine geringfügig andere Anzahl, aber hey, Zufall. Da gibt's den Dauerzank. Der neue Generalsekretär der FDP, der übrigens von noch niemandem gewählt wurde und damit überhaupt noch gar nichts ist, Patrick Döring, hat im Vorfeld des Dreikönigstreffens seiner Partei vor einem Dauerkonflikt in der schwarz-gelben Koalition gewarnt. Es dürfe nicht einen Verlierer und 2 Gewinner geben, sagte Döring der Süddeutschen Zeitung. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass alle Beteiligten in CDU und CSU sowie der FDP den gemeinsamen Erfolg wollten. Döring hatte Mitte Dezember das Amt des FDP-Generalsekretärs übernommen. Hat er? Soweit ich weiß, muss er dafür gewählt werden, was irgendwie ihn niemand hat, oder nicht? Egal. Vorgänger Christian Lindner hatte unerwartet das Handtuch geworfen und damit die Krise in der FDP weiter verschärft. Och, das machen auch die Wähler. Indem nämlich niemand mehr die Absicht hatte, die FDP zu wählen. Ja, und wozu sollte man die auch wählen? Das eine Thema, womit sich die FDP hätte fundiert irgendwie hinstellen können, wäre: Wir sind hier die Bürgerrechtspartei, wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung. Das tun sie aber nicht. Na, stattdessen gibt es irgendwie SLS, die sagt: Ich bin hier die Bürgerrechtsvertretung, ich will keine Vorratsdatenspeicherung, und alle anderen halten nämlich die Fresse, inklusive Rösler. So, dann gibt's Opa Clark, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD. Oppermann wirft Bundeskanzlerin Merkel vor, die Unabhängigkeit der Bundesbank in Frage zu stellen. Die schwarz-gelbe Regierung mache die Bank zum Spielball ihrer nicht eingelösten politischen Versprechen, sagte Oppermann der Nachrichtenagentur DAPD. Außerdem müsse wegen möglicher Auswirkungen auf den Haushalt der Bundestag über zusätzliche Mittel für den internationalen Währungsfonds entscheiden. Beim Brüsseler EU-Gipfel war beschlossen worden, zur Stützung verschuldeter Staaten den Kreditrahmen des IWF um 200 Milliarden Euro aufzustocken. Dazu müsste die Bundesbank 45 Milliarden Euro beisteuern. Ja, also ich meine, das Märchen, die Bundesbank wäre unabhängig, ist ja sowieso Blödfuck. Die Bundesbank ist allerspätestens seit dem Zeitpunkt nicht mehr unabhängig, dass als ein Merkel-Berater da plötzlich zum Bundesbankpräsidenten ernannt wurde. Na, also die sind so unabhängig, die sind nicht unabhängig. Die waren aber auch noch nie unabhängig, Herr Oppermann. Na, also, so, dann gibt's noch die Mitte, der designierte FDP-Generalsekretär Düring. Ach, hier ist er nämlich nur designiert. Weil nämlich, ne, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann ist er nicht Generalsekretär, sondern das soll er werden. Er wird der einzige Kandidat auf einem Wahlzettel sein. Aber sein tut er es vorher trotzdem noch nicht. Ja, aber hey, hatte die Union vor einem Abschied aus der politischen Mitte gewarnt. Die Union habe sich an vielen Stellen sozialdemokratisiert, sagte Döring der Süddeutschen Zeitung. Der Kerl ist mir gerade extrem unsympathisch. Na, also ich meine, wenn man sich noch rechter als die Rechten hinstellt, da braucht man sich nicht wundern, wenn einen niemand wählen will. Weil wenn ich irgendwie rechte Scheiße haben will, dann kann ich auch rechte Scheiße wählen. Da brauche ich hier nicht irgendwie die Pseudoliberalen. Als Beispiele nannte er die Themen Energiepolitik und Zwangskapitalisierung von Banken. Er betonte, die Zusammenarbeit mit der CDU und CSU sei schwerer, als sich die FDP das zu Beginn der Legislaturperiode vorgestellt habe. Döring forderte eine bessere Kommunikation im Regierungsbündnis. Es dürfe in der Koalition nicht einen Verlierer und zwei Gewinner geben. Ist der Kerl unsympathisch, ich weiß auch nicht. Gestern ist mir dann die FDP-Krise hier noch eingefallen, weil nämlich der FDP die Mitglieder in Schare davonlaufen. Nach Angaben der Parteizentrale sank die Zahl um mehr als 5.000 auf etwa 63.000 Mitglieder. Das entspricht einem Minus von 7,5% vor dem Dreikönigstreffen im Januar versteckt. Dieser Trend die Unruhe in der krisengeschüttelten Regierungspartei. Splitter, nix Regierungs. Splitterpartei mit Regierungsbeteiligung bestenfalls. Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum warf der Parteispitze um Philipp Rücktritt Rösler vor, sie habe es nicht geschafft, die FDP aus dem Tief herauszuholen. Die FDP sei in einer Existenzkrise. Was vielleicht unter Umständen aber auch einfach nur daran liegen könnte, dass die FDP als ein Themenpartei Steuersenkung schlicht und ergreifend, ne? Steuersenkung für die Reichen helfen nur ganz wenigen. Ne? Den berühmten 1%. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man nicht deutlich über 1% Wahlergebnis bekommt. Sondern das ist dann das erwünschte Ergebnis. Ja, aber hey, ist mir hier gestern reingefallen. Dann übrigens Döring, der kriegt jetzt eine Strafe, Geldbuße. Und zwar 1.500 Euro wegen Fahrerflucht. Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte das Verfahren gegen den Politiker gegen Zahlung der Strafe ein. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, der dpa. Na, oder anders ausgedrückt, das ist jetzt keine Verurteilung, es ist ein, wir stellen dieses Verfahren ein, wenn sie uns ihr Geld geben. Na, und das ist eine Summe, 1.500, als Bundestagsabgeordneter, der er ja, glaube ich, ist, kommt ihm das Ganze doch ziemlich billig. Na, weil das ist irgendwie aus seinem unzuversteuernden 3.000 Quietsch-Euro-Topf für irgendwelche Büro-Dingens ist es gerade mal die Hälfte. Nicht mal. Na, also Erdnüsse. Das sind Peanuts, die der Döring da bezahlt. Aber ja, immerhin stellt sich raus, ja, also die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, der Döring hat Fahrerflucht begangen. Na, er kann jetzt aufhören zu behaupten, das hätte er gar nicht. Na, oder er müsste sich dagegen wehren, dass das Verfahren eingestellt wird und müsste darauf bestehen, dass es aber vor Gericht kommt und es dann bis zu einem Urteil kommt. Dann können wir ja mal gucken, was denn das Gericht urteilt. Aber hey. 45. So, genau. Dann ist die Wulff-Geschichte weitergegangen, die erstmal ich hier damit rumliegen habe, dass noch am 23.12. der Erklärbedarf kam. Der Staatsrechtler von Arnim sieht in der Kreditaffäre des Bundespräsidenten nach wie vor Klärungsbedarf. Wulff habe als Ministerpräsident einen zinsgünstigen Kredit von der Unternehmerfamilie Gerkens angenommen und Egon Gerkens im selben zeitlichen Zusammenhang auf Reisen ins Ausland mitgenommen, sagte von Arnim der Nachrichtenagentur DAPD. Dies unter die gesamten Umstände begründeten einen Anfangsverdacht, bei dessen Vorliegen die Staatsanwaltschaft ermitteln müsse. Vor diesem Hintergrund müsse die Behauptung des Bundespräsidenten, er habe stets juristisch rechtens gehandelt, in Zweifel gezogen werden, meinte von Arnim. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Hannover, keine Ermittlungen gegen Wulff wegen des Verdachts der Vorteilsannahme anzustellen, sei nicht nachvollziehbar. Der Bundespräsident hatte gestern seinen bisherigen Umgang mit der Angelegenheit bedauert und sogleich erklärt, dass er im Amt bleiben wolle. Was übrigens dann in dem Dunstkreis auch noch rauskam, den Pressesprecher, den er da rausgeworfen hat, der hatte wohl Reisen angenommen, bezahlt von irgendwem anders. Herr Wulff, war da nicht sowas Ähnliches bei Ihnen auch schon mal? Ja, oder anders ausgedrückt, sein Pressesprecher ist rausgeflogen, weil er genau das gemacht hat, was der Herr Wulff selber macht. Regelmäßig. Das ist ja was ganz anderes. So, dann gibt es den Zwischenschritt. Die Erklärung Wulffs war nämlich laut einem Politikwissenschaftler nur ein Zwischenschritt. Wulff sollte sich klar äußern, nicht nur zu den derzeitigen Vorwürfen. Dieser Ansicht ist der Politikwissenschaftler Wichard Woike von der Universität Münster. Im Deutschlandfunk sagte Woike, wenn Wulff sich in den kommenden Monaten deutlich zu brennenden Themen der Gesellschaft äußern würde, zum Beispiel der Integration, könne er seine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Vielleicht aber eben auch nicht. Ne? Am Montag gab es dann Sigi Stütz, was dann bei mir erstmal irgendwie Stirn in Krausen gezogen hat, weil nämlich der SPD-Vorsitzende Gabriel sich dafür ausgesprochen hatte, Bundespräsident Wulff im Amt zu halten. Es wäre verheerend, wenn zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren ein Bundespräsident zurückträte, sagte Gabriel der Zeitung Die Welt. Wenn Wulff die Vorwürfe in der Kreditaffäre rückhaltlos aufkläre, erlaube ihm das eine Rückkehr in eine angemessene und glaubwürdigere Amtsführung. Allerdings kritisierte er das Krisenmann-Argument des Bundespräsidenten. Taktisches Verhalten und Bauernopfer wie die Entlassung seines Pressesprechers seien fehl am Platze, betonte Gabriel. Der niedersächsische Landtag müsse nun klären, ob sich Wulff als Ministerpräsidenten Recht und Gesetz gehalten habe. Die Frage, die sich mir dabei aufdrängte, warum stützt Sigi Pop den Wulff? Irgendeinen Grund wird's haben. Der Grund würde mich interessieren. Erste Vermutung, die SPD hat halt keinen Kandidaten, den sie gegen einen wie auch immer gearteten anderen Kandidaten der CDU stellen könnte. Dass Wulff irgendwie noch glaubwürdig ist, das begreife ich halt. Was wird das, wenn's fertig ist? Sigi Fever hat sich dann nämlich auch noch. Habt ihr gesehen, wie Sigmar Gabriel bezüglich Wulff herumgeeiert hat? Das überrascht viele Beobachter, weil Gabriel ja bei der SPD ist, in deren Interesse es läge, wenn der Wulff möglichst schmutzig, peinlich und mit Kollateralschäden für die CDU zurücktritt. Entweder lesen die meinen Blog und wollen auch sehen, was die Bild da noch so auf Lager hat, oder der Gabriel hat sich das angeguckt, was die SPD gerade an Kandidaten vorzuweisen hat und hat sich gedacht, dass es eh keinen Sinn hat. Oder, die in Fefers Augen wahrscheinlichste Variante, der hat sich überlegt, dass es aus seiner Sicht vorzuziehen ist, wenn die CDU jetzt die Krise am Bein hat und wartet mit der SPD lieber auf eine Gutwetterphase. Das würde alle meine Vorurteile über die SPD jedenfalls voll bestätigen. Zumindest fallen mir jetzt gerade keine guten Gründe ein, warum das gar nicht sein kann. Oh, und übrigens, wo wir gerade bei Wulff sind, die Springerpresse lässt jetzt auch Helmut Karasek holzen und das liest sich gerade erquicklich. Plus, dann kam noch raus, Banksicht, in der Debatte über den Privatkredit von Bundespräsident Wulff hatte der Aufsichtsrat der BW Bank Klarheit verlangt. Nach Informationen der Bild-Zeitung war das Gremium nämlich nicht über die Geschäftsbeziehungen des Geldinstituts mit dem Staatsoberhaupt unterrichtet. Selbst die Aufsichtsbehörde, die Aufsichtsführenden wussten nicht, dass sie Wulff hatte den 500.000 Euro Kredit einer Unternehmergattin durch ein zinsgünstiges Darlehen der BW Bank abgelöst. Der Bundespräsident hatte erklärt, der Vertrag sei in einem Hypothekenkredit mit üblichem Zins umgewandelt worden. Dagegen berichtete die Zeitung Welt am Sonntag, die neue Vereinbarung gelte erst ab Januar 2012. Auch das riecht nach, wenn rausgekommen ist, dass das doch ein bisschen zu günstig ist, dann machen wir mal eine neue Vereinbarung. Das erinnert mich irgendwie an die berühmte Salamitaktik. Aber hey, Dann Aufseewurf hat Pfeffer am 28. ausgegraben. Über dem Wulf blubbert neuer Klärschlamm hoch. Wieder geht es um Kredite, wieder hat er Sonderkonditionen gekriegt und diesmal war er auch noch Koordinator der Reform der Landesbanken und damit der Muttergesellschaft der Bank, bei der er seine Sonderkonditionen gekriegt hat. Der bemerkenswerte Teil daran ist ja, dass da kein Hahn nachkrähen würde, wenn der Wulf sich nicht immer so aus dem Fenster gelehnt hätte, um Verfehlungen bei anderen anzukreiden. Na, bei Rau, als der mit irgendeinem Flugzeug geflogen ist, der Wulf hat sich halt als moralisch integerer als die integeren alten Bundespräsidenten hingestellt und jetzt stellt sich raus, dass er also zu seiner Zeit als Ministerpräsident nicht mal ansatzweise moralisch integer war. Vor allen Dingen hat er ja bei seiner komischen Erklärung da, ja, es geht um Vorwürfe vor meiner Zeit als Bundespräsident. Ja, da waren sie Ministerpräsident. Auch ein Ministerpräsident hat eine gewisse Anforderung an seine Moral zu ertragen. Ja, oder wollen Sie jetzt gerade sagen, also Ministerpräsidenten, die können sich moralisch verhalten, wie sie wollen. Amoralisch bis zum Umfallen. Na, außer Wulf hat noch nie irgendjemand irgendwelche Illusionen gehegt, was für eine widerwärtige, korrupte politische Klasse wir da haben. Wenn die könnten, würden sie sich gegenseitig vom Verfassungsschutz abhören lassen. Oh, wartet, das haben sie ja gemacht. Oh, übrigens, der Kredit jetzt, das ist der, mit dem er den anderen stinkenden Kredit abgelöst hatte, den dieser Unternehmer angeführt hat, um zu entkräften, dass seine Kreditkonditionen so besonders vorteilhaft gewesen seien. Denn immerhin hat der Wulf ja noch bessere Konditionen gekriegt. Oder anders ausgedrückt, nein, das ist alles noch überhaupt gar nicht fertig. Ja, plus irgendwie die neueste Meldung, da ist mir allerdings keine schöne Quelle aus irgendwelchen Nachrichten entgegengepurzelt, dass der Wulf jemanden wegen fast Majestätsbeleidigung, ja, ich weiß, Majestätsbeleidigung ist es nicht, aber irgendwie mit so einem komischen Spezialparagrafen angezeigt hat, der es gewagt hatte, irgendwie ein Foto von Wulf und seiner Frau zu posten und zu meinen, naja, also sie wäre ja ganz hübsch, wenn der komische Kerl da nicht wäre. Na, das findet er ist jetzt irgendwie, entspricht nicht dem Niederknien vor seinem Amt oder was weiß ich. Na, also, huch. So, genau. Dann kommen wir in der Wirtschaft an, wo es die Herunterforderung gibt. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundert hatte die Bundesbürger zum Maßhalten aufgerufen. Zugleich sprach sich Hundert in einem Geschirrbereich Mitte der dpa gegen den Ausbau sozialer Leistungen aus. Zuschussrente, Erziehungszeiten im Rentenrecht, Betreuungsgeld oder erweiterte Pflegeleistungen bezeichnete er zum Teil als wünschenswert, aber nicht finanzierbar. Die größte soziale Herausforderung der nächsten Jahre sei es, endlich die Schulden abzubauen. Auch von Steuersenkungen hält der Präsident des Arbeitgeberverbandes BDA nichts. Und dann das ausgedrückt, spart gefälligst, spart ihr Viecher, ihr bekommt gar nichts. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn die Bürger irgendetwas vom Staat bekämen, wie was die zahlen Steuern im Gegensatz zu diversen Arbeitgebern. Ach was, Zufall, bück dich Fee, Hund ist Hund. Da gibt es die Schäuble-Ruhigung, Bundesfinanzschäuble rechnet damit, dass sich die Finanzmärkte im kommenden Jahr beruhigen werden. Wegen, weil wird schon irgendwie, oder was? Ah, ein wird schon irgendwie, sehe ich aber noch nicht, aber hey. Es werde zwar noch einige Überraschungen und Aufgeregtheiten geben, die jedoch zu managen seien, sagte der CDU-Politiker der Blöd am Sonntag. Im Übrigen rate er zu etwas mehr Gelassenheit. Schäuble zeigte sich zuversichtlich, dass das Vertrauen in die Eurozone zurückkommen werde. Europa sei eine der wirtschaftsstärksten Regionen der Welt und Investoren wollten ihr Geld gewinnbringend anlegen. Der Minister betonte die Entschlossenheit der Bundesregierung, eine Steuer auf Finanztransaktionen einzuführen. Damit könnten die, so Schäuble, aber witzigen Entwicklungen an den Kapitalmärkten zwar vielleicht nicht gestoppt, aber zumindest abgebremst werden. Ich habe Merkels Aussage so verstanden, dass sie nur dann eine Finanztransaktionssteuer haben will, wenn auch alle anderen mitmachen. Nachdem ganz sicher nicht alle anderen mitmachen, will sie die nämlich nicht, weil sie will die nämlich nicht. Na, aber hey, vielleicht hat Schäuble ja auch irgendwie eine andere Merkel irgendwo. So, dann gibt's die Einmalkassen. Mehrere große gesetzliche Krankenkassen waren nämlich vor einem absehbaren Ende der guten Kassenfinanzentwicklung. Aber was? Neue Belastungen könnten auf die Versicherten zukommen. Schon 2013 würden die Einnahmen die Ausgaben wohl nicht mehr abdecken, mahnten der Brandchenführer Barmageck und die KKH Allianz. Auch die Betriebskrankenkassen warnten, der Überschuss von 3,9 Milliarden Euro für die gesetzlichen Kassen in den ersten drei Quartalen 2011 ergebe sich vor allem aus dem Einmaleffekt vergangener Gesetze. Na, oder anders ausgedrückt, die Märchen von den Krankenkassen geht so großartig, also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie, nachdem die City BKK pleite war, ich spannenderweise nirgendwo gelesen habe, dass sich irgendjemand hingestellt hätte und behauptet hätte, den Krankenkassen ginge es ja allen so großartig. Na, weil also mit der City BKK ja nun ein definitiver Gegenbeweis im Raum rumstände. Wenn sich denn mal jemand erdreisten würde, den aufzunehmen. Dann gibt es übrigens die Kurzarbeiter, Arbeitgeberpräsident Dieter Hundet kritisiert, dass die Bundesregierung keine Regelung für das erweiterte Kurzarbeitergeld zum Jahresende auslaufen lässt. Dafür habe er kein Verständnis, sagte Hund der Nachrichtenagentur dpa. Das Kurzarbeitergeld Plus müsse im Falle einer Krise jederzeit kurzfristig einsetzbar sein. Um Arbeitgebern die Kurzarbeit schmackhaft zu machen, hatte die Große Koalition 2009 beschlossen, dass die Bundesagentur für Arbeit die Sozialbeiträge für Beschäftigte in Kurzarbeit übernimmt. Na, aber wir müssen doch sparen, koste es, was es wolle, habe ich Ihnen doch noch im Gehörgang. Habe ich doch eben erst hier vorgelesen. Also, Herr Hund, können Sie sich vielleicht mit sich selber erstmal einigen, was Sie denn jetzt nur eigentlich am dringendsten wollen? Ah, Subventionen für Arbeitgeber, ja dann. Dann gibt's noch den Steuersommer. DGB-Chef Michael Sommer hat höhere Steuern für Vermögende zur Stabilisierung der Staatsfinanzen gefordert. Man rede nicht über eine Staatsschuldenkrise, sondern in erster Linie über eine Staatsfinanzierungskrise, weil sich einige Leute nicht oder in nicht ausreichendem Maße an der Steuerzahlung beteiligten, sagte Sommer. Die Abgeltungssteuer beträgt pauschal 25%, der individuelle Spitzensteuersatz reicht dagegen bis 45%. Sommer will diesen bis auf 49% angehoben sehen und liegt damit voll auf der Linie der SPD. Man könnte auch einfach mal die 52% aus Kohlzeiten wieder fordern. Weil da kann man gut begründen, das hatten wir zu Kohlzeiten schon und bekanntlich ging es der Wirtschaft nicht komplett scheiße da. Also warum sollte man das jetzt nicht wieder machen? Na, aber hey. Dann gibt es übrigens die Spahn-Zession. Spanien steht nach Einschätzung des neuen Wirtschaftsministers de Guindos vor einem Rückfall in die Rezession. Ach nee. Er erwartet, dass die spanische Volkswirtschaft im laufenden Quartal und im ersten Quartal 2012 um 0,2 bis 0,3% schrumpfe, sagte er in Madrid. Oder anders ausgedrückt, ja natürlich kommt die nächste Rezession, weil ihr müsst ja schließlich sparen, koste es, was es wolle. Ja, aber hey, das dauert noch ein bisschen, bis das allen klar ist, was das bedeutet. Am Dienstag habe ich mir dann Steu.DU reingeklebt. Der CDU-Politiker Michael Fuchs hat Forderungen der Gewerkschaftsführung nach höheren Steuern für Vermögende zur Stabilisierung der Staatsfinanzen zurückgewiesen. Das seien Methoden, mit denen man die Wirtschaft ausbremse. Moment, man bremst die Wirtschaft aus, wenn die Reichsten der Reichen mehr Steuern bezahlen müssen? Was tun die denn, dass die Wirtschaft so großartig ankurbelt? Herr Fuchs, erklären Sie es mir. Ich bin hier vielleicht einfach nur zu blöd dafür. Wenn man den Abschwung schneller herbeiführen wolle, dann müsse man an der Steuerschraube drehen, sagte der Unionsfraktionsvize der Passauer Neuen Presse. Für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr sei er optimistisch, betonte Fuchs. DGB-Chef Michael Sommer hatte in der Schuldendebatte höhere Steuern für Vermögende gefordert. Also den Zusammenhang zwischen die Reichen müssen Steuern bezahlen, und zwar mehr als jetzt, und die Wirtschaft wird abschwingen, den müsste mir bei Gelegenheit nochmal jemand erklären. Den sehe ich nämlich gerade nicht. So, da gibt es übrigens nochmal irgendwie die Meldung, die Verschuldung der öffentlichen Haushalte hätte weiter zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stiegen die staatlichen Schulden bis Ende September auf 2.028.000.000 €. Der Zuwachs im dritten Quartal 2011 betrug 0,5%. Das ist aber ein verdammt niedriger Zinssatz. Ja, sie werfen mit absoluten Zahlen um sich. Hallo, nehmt mal irgendwelche Zahlen, die man vergleichen kann. Beziehungsweise, wenn die Schulden so doll gewachsen sind, liebes Statistisches Bundesamt, habt ihr denn auch mal eine Statistik, wie denn nun eigentlich die Vermögenssituation insgesamt aussieht? Nein? Warum nicht? Na, weil wenn man die Vermögen und die Schulden dann nämlich mal nebeneinander stellt, steht aber fest, dass die Vermögen irgendwie spannenderweise in der gleichen Zeit immer mehr wachsen. So. Dann gab es am Mittwoch den Griechenwahltermin, weil die von der Euro-Schuldenkrise schwer getroffenen Griechen sollen Ende April in vorgezogenen Wahlen über ein neues Parlament entscheiden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Evangelos Vinicelos nach Angaben des griechischen Fernsehsenders, der hier nicht genannt wird, bei einem Treffen seiner sozialistischen PASOK-Partei. Die Wahlen werden nach Ostern Ende April stattfinden. Oder anders ausgedrückt, ja, vielleicht gibt es dann auch mal wieder eine Regierung, die auch tatsächlich von irgendwem legitimiert ist. Also vielleicht nicht unbedingt demokratisch, aber immerhin. Dann gibt es hier noch die Direkt-Hartz-Meldung. Jeder vierte Beschäftigte, der arbeitslos wird, ist sofort auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen. Dabei handelt es sich häufig um Geringqualifizierte. Knapp ein Drittel sei zuvor als Leiharbeiter tätig gewesen, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl der neuen Arbeitslosen, die direkt in die staatliche Hartz-IV-Grundsicherung absteigen, hat demnach seit 2008 deutlich zugenommen. In den vergangenen 12 Monaten verloren etwa 2,8 Millionen Beschäftigte ihren Job. 737.000 wanderten sofort ins Hartz-IV-System. Na, oder anders ausgedrückt, nein, das ist nicht die soziale Hängematte, weil es gibt ja überhaupt keine Hängematte, die fallen gleich runter. Flump. Dann DIW3, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gerd Wagner, hält 2012 Lohnerhöhungen von Deutschen durchschnittlich 3% für angemessen. Sehr löblich von ihm bei 2,25% Inflation gönnt er uns also allen tatsächlich mal 1% reale Lohnsteigerung. Hui, gibt's aber nicht alles auf einmal aus. Allein die Inflationsrate werde 2012 knapp 2% betragen. Gemessen daran könne sich die deutsche Wirtschaft im Schnitt 3%ige Lohnerhöhungen leisten. So, dann gibt's den Mindestlohn. Viele Tarifverträge in Deutschland schreiben nach wie vor Stundenlöhne fest, die deutlich unter dem Niveau der Mindestlöhne liegen, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Konditorenhandwerk in Bayern etwa beginnt der Tarifverdienst bei 5,26 Euro je Stunde. Auch Fleischer in Sachsen, Gärtner in Brandenburg und Mitarbeiter von Hotels und Gaststätten erhalten bisweilen weniger als 6,50 Euro je Stunde. Die niedrigen Tarifverdienste gelten vor allem für Geringqualifizierte. Na, so viel zu der Frage, ob man nicht vielleicht irgendwie mal einen Mindestlohn machen kann, von dem die Leute auch tatsächlich überleben können. Dann gab es die Inflation für 2011, die in diesem Jahr um 2,3%, also die Verbraucherpreise wären in diesem Jahr um 2,3% im Vergleich zu 2010 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Zu der Entwicklung hätten vor allem kräftige Preiserhöhungen bei Energie und Kraftstoffen beigetragen. Energie, die ja deswegen teurer wurde, weil die Atomkraftwerke ausgeschaltet werden mussten und deswegen die Strompreise am Strommarkt irgendwie putzigerweise nicht gestiegen sind. Da war doch was. Dann gab es den Rebullshit. Die Bundesregierung ist einem Zeitungsbericht entgegengetreten, wonach immer mehr Arbeitslose in die Hartz-IV-Grundsicherung abrutschen. Tatsächlich sei das Risiko geringer denn je, erklärte das Arbeitsministerium in Berlin. Im November sei die Zahl der Hartz-IV-Bezieher auf den niedrigsten Stand seit der Einführung der Arbeitsmarktreformen im Jahr 2005 gewesen. Zudem hätten in diesem Jahr 920.000 Hartz-IV-Empfänger wieder einen Job gefunden. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass inzwischen jeder vierte Beschäftigte, der arbeitslos werde, sofort auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sei. Na, also von wegen, sie behaupten, das stimmt nicht, sagen aber nicht, welche Zahl denn jetzt da nun eigentlich nicht stimmt, sondern ziehen ganz andere Zahlen sich aus dem Arsch. Es gäbe weniger Hartz-IV-Empfänger. Ja, und? Das ist kein Widerspruch. Na? Im November sei die Zahl der Hartz-IV-Bezieher auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung der Arbeitsmarktreform im Jahr 2005 gewesen. Na, das ist eine Nullmeldung. Das ist nicht mal ein Widerspruch zu der anderen Meldung. Aber dann gibt's CDMR, der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der CDU. Laumann hat eine bessere Entlohnung von Zeitarbeitern gefordert. Es könne nicht sein, dass Zeitarbeiter auf 30-40% weniger verdienten als die Stammbelegschaft. Der CDA-Vorsitzende reagierte damit auf Berichte, nach denen immer mehr Menschen im Fall von Arbeitslosigkeit direkt Hartz-IV-Leistungen beziehen müssen. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gilt dies inzwischen für jeden vierten Arbeitslosen. Na, oder anders ausgedrückt, aus der CDU kommt ein, wir sollten vielleicht mal irgendwie was tun. Wetten, dass da nichts mehr rumkommt, aber immerhin, es gibt jemanden, der da was tun will. Dann gibt's, habe ich hier noch so als Sondermeldungen vom 24.12. bei FIFA geklaut, die Geschichte mit Erdogan und Sarkozy. Naja, ich weiß, dass man Erdogan nicht Erdogan ausspricht, aber wenn das da so geschrieben ist. Und zwar gibt's da irgendwie in Frankreich jetzt ein Gesetz, mit dem Völkermorde nicht geleugnet werden dürfen, und die Franzosen sind der Meinung, dass die Türkei in Armenien Anfang des 20. Jahrhunderts unter Verantwortung des Osmanischen Reichs damals, also bevor es die Türkei war, Völkermord begangen hätte. Aber die Türkei hat das bis heute nicht als Genozid anerkannt, und alle möglichen abgehalfterten Pseudopolitiker versuchen da seit Jahren PR-Kapital rauszuschlagen, dass sie das öffentlich ansprechen. Nun ist es natürlich ein valider Standpunkt, dass Völker ihre Verbrechen nicht einfach leugnen sollen, aber die üblichen Verdächtigen haben sich ja alle selber Dreck am Stecken. Einer dieser PR-Politiker ist Sarkozy, denn Frankreich hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das das Leugnen von Völkermord unter Strafe stellt, und da fallen eben auch die Armenier drunter. Die Türkei hat reagiert, indem sie ihre Botschafter aus Frankreich abgezogen hat, und außerdem wirft Erdogan jetzt Frankreich Völkermord vor, und zwar in ihrer Kolonie Algerien. Frankreich hat in Algerien von 1945 an als Kolonialmacht 15% der Bevölkerung massakriert. Das ist ein Völkermord. Und Erdogan versucht jetzt, diesen Gesetzentwurf als Anti-Moslem-Propaganda darzustellen und so die Moslems hinter sich zu einigen. Aber der größte Lacher an dem Troll war, dass er auch eine Botschaft für Sarkozy persönlich hatte. Erdogan riet Sarkozy, seinen Vater Pal Sarkozy zu befragen, der als Fremdenlegionär in Algerien im Einsatz gewesen sei. Ich bin mir sicher, dass Pal Sarkozy seinem Sohn viel über die Massaker berichten kann. Well played. Natürlich ist der Vater von Sarkozy entdeckt und schockiert und schreddert alles ab. Ich war nie in Algerien. Ich bin nie über Marseille hinausgekommen. Ja, was übrigens nicht heißt, nein, da hat kein Völkermord stattgefunden, sondern das heißt nur, ich war aber nicht dabei. Hust. Dann gibt's noch den Sauerpöbel. Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland macht gegen den geplanten Bürgerentscheid über seine politische Zukunft Front. Im Magazin Fokus kritisierte der CDU-Vollidiot ihn als Mogelpackung und Initiative von SPD und Linken. Außerdem wolle er nur dann von seinem Posten zurücktreten, wenn einer seiner Mitarbeiter wegen der Love Parade-Katastrophe Mitte 2010 von einem Gericht schuldig gesprochen werden sollte. Bei der Katastrophe waren 21 Menschen gestorben und 500 verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 11 Mitarbeiter Sauerlands. Oder anders ausgedrückt, der Sauerland hat immer noch nicht begriffen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, seine Perücke zu nehmen und abzutreten. Der Zeitpunkt ist übrigens schon lange vorbei, Herr Sauerblob. Dann gab es Hartz-Klagen. Hartz-IV-Klagen werden nach Einschätzung der Präsidentin des Deutschen Sozialgerichtstages auf Dauer zu einer Arbeitsbelastung an den Sozialgerichten führen. Die Verfahren werden sich auf hohem Niveau einpendeln, sagte Monika Paulert, zugleich Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg der dpa. Hintergrund sei eine gewisse Stammklientel, die weiter unter die Gesetzgebung fallen und um deren Auslegung streiten werde. Allein in Brandenburg ist die Zahl der Hartz-IV-Klagen in diesem Jahr auf knapp 14.790 angestiegen. Was bei der an der Stelle irgendwie gepflegt komplett unter den Tisch fällt, ist die Tatsache, dass es ja offensichtlich Arbeitsagenturen gibt, die sich nicht an die Gesetze halten, weil sonst könnten ja nicht so viele Klagen erfolgreich sein. Na, wie war das? 50%? Besser als 50%? Na, also die Erfolgsquote müsste man einfach mal daneben halten und dann könnte man vielleicht mal auf den Trichter kommen, dass die Leute, die da klagen, vielleicht unter Umständen recht haben könnten. Ja, aber auf so eine Idee muss man ja nicht kommen. Und dann gab es noch einen Weihnachtsgruß von Captain Obvious. Putin findet nämlich nicht, dass die Wahlen mal überprüft werden sollen, weil er keine Tricks benötigt hätte und den Support fairly, adding that his opponents were using the parliamentary vote to try to create instability. Also Putin behauptet, ist alles in Ordnung gewesen. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Rapalje den Titel Dunmore Lassies, der aus Bahrenfeld kommen müsste. 4 Minuten 1 lang. Ich habe hier nur eine Falltime rumliegen, deswegen erzähle ich euch die nicht. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 46, der Nachkrise in nochmal 4 Minuten 1. Kommt das denn hin? Wie auch immer. Jedenfalls, für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel mich bei Twitter @comport anschreiben, bei Google Plus erwähnen, eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben oder im Comport 300 Teil 2 einen Kommentar hinterlassen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
immer wieder tief beeindruckt, wie leidenschaftlich Sie sich mit der ganzen Vergangenheit beschäftigen.
Ja, was heißt denn hier Vergangenheit? Wir sind doch mittendrin. Die größte Krise seit 1928. Wir sagen also seit dem Zweiten Weltkrieg. Also zumindest seit vier Tagen.
Für mich ist die Krise beendet. Ich finde, wir sollten uns viel mehr mal Gedanken machen über die Zeit danach.
Denn nach uns kommt der Lanz.
Nein, noch mehr danach. Viel danacher, wenn das alles vorbei ist.
Ja, und was ist denn das?
Wenn es auseinanderfliegt, da crasht die Krise, wenn wir endlich in unseren ökonomischen Widersprüchen ersoffen sind.
Sie grinsen, man möchte fast meinen, dass Sie sich drauf freuen.
Nein, ich freue mich nicht, aber ich bin so neugierig, verstehen Sie, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Wie ist es, wenn dann alles so zusammenbricht hier in unserem Land? Ist das dann, ich stelle mir das so vor, wie so ein Luftangriff, wenn man aus dem Bunker steigt und schaut, was von der Stadt noch übrig ist.
Bitte, Belzig, wir haben November. Es ist aller Seelen. Totensonntag, Volkstrauertag. Das ist schon schlimm genug. Jetzt können Sie hier doch nicht auch noch Angst und Schrecken verbreiten.
Angst muss nicht immer falsch sein. Nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Kann ich mir das vorstellen? Dass hier auch alles irgendwie zusammenbricht, aber wie ist es dann genau? Meinen Sie, es reicht dann noch für so ein wenig Demokratie?
Naja, das wird davon abhängen, wer uns dann die Rosinenbomber schickt.
Das werden diesmal die Chinesen sein und nicht die Amis, gell?
Ja, das wird lustig dann, wenn dann irgendein Hang oder Weng oder Fung, also irgendein marktwirtschaftlicher Einparteiendiktator nach Europa kommt und uns wegen der wachstumshemmenden Menschenrechte abmahnt.
Ja. Wir werden uns umstellen müssen, wir werden umdenken müssen. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass es in diesem reichen, fetten Land dann auch so richtige Massenarmut gibt?
Naja, also wenn wir irgendwann genauso sparen müssen, wie wir es den Griechen vorschreiben, schon. Ja, und kommt natürlich darauf an, was der Chinese dann aus der Lohnuntergrenze macht.
Ach, das kann ich Ihnen sagen. Der Chinese macht aus der Lohnuntergrenze eine Lohnobergrenze. Ja? Ist ja klar, die brauchen ja dann auch ein Billiglohnland.
Ja, Belzig, ganz ehrlich, manchmal habe ich auch schon so Visionen. Na, ich sehe ausgemergelte Rentner am Kudamm, die sich um die letzten noch nicht abgefackelten Porsche Cayennes prügeln, denen sie an der Kreuzung die Scheiben putzen können.
Ja. Vielleicht kommt es auch ganz anders. Wissen Sie was? Was auch sein kann, dann dieser totale Rückzug ins Private, was es jetzt schon gibt, dieses Cocooning, dieses sich gemütlich einbuppen zu Hause.
Welches Zuhause?
Ach so, stimmt, klar. Wenn die Häuslebauer ihre Kredite nicht mehr zahlen können, hey, verreckt, dann gehen ja die Häuser alle wieder an irgendeine Bank.
Ne? Ja, amerikanische Verhältnisse wollten wir doch immer.
Nein, das ist nicht ganz so, weil wir haben eine viel höhere Sparquote hier.
Ach so, ja, logisch, stimmt. Bei uns wird dann die obdachlose Mittelschicht ihre Goldbarren in Leiterwägen durch die Straßen ziehen.
Ja.
Na, und die paar. Und die paar, die noch ein Zuhause haben, glotzen vor ihrem rasch noch geklauten Flachbildschirm, 12 Stunden am Tag Schuldnerberatung und abends Günther Jauch.
Ja. Wer war Millionär? Na, ich sag Ihnen, die Not. Ich meine, man kann sich ja nicht so richtig hier vorstellen, was allen noch so gut geht. Aber wenn eine Not kommt, ich meine, muss man auch wieder keine Angst haben, weil Not schweißt zusammen. Verstehen Sie? Ich glaube, in der Not gehen die Menschen aufeinander zu.
Naja, erst gehen sie mal aufeinander los.
Ja, aber danach, verstehen Sie? Und dann wird's interessant und dann könnte man was ganz Neues machen. Überlegen Sie mal, wie die alten Leute immer schwärmen, wie schön es in der Nachkriegszeit war. Es gab nichts, aber die Menschen haben zusammengehalten und sind jeden Tag barfuß im Schnee 20 Kilometer gelaufen für einen halben Liter Milch. Und sie waren glücklich und sie haben zusammengehalten und in der DDR auch. Es gab nichts, aber die Menschen waren beieinander und jeder wusste alles über den anderen und sie waren gut zueinander und im Fernsehen lief nichts. Sie waren zusammengehockt in der Datsche und haben geredet. Briol, ich glaube, wir werden alle bald sehr viel mehr miteinander reden.